Ja, die Predigt heute Morgen habe ich überschrieben, einfach mit einer Zahl 2020. Wir sind ja eigentlich immer noch am Anfang eines neuen Jahres, auch wenn der Januar ja bereits Geschichte ist. Aber wir haben sicherlich beim Jahreswechsel auf das vergangene Jahr zurückgeblickt und haben dabei überlegt, was sich denn so alles in unserem Leben ereignet hat. Und wir fragten uns sicherlich, war es ein gutes Jahr? Waren wir gesund oder krank? Haben wir Angehörige durch den Tod verloren? Hatten wir Arbeit oder waren wir arbeitslos? Ja, da gibt es viel zu bedenken. Aber dann richtete sich auch unser Blick in die Zukunft. Und da kommt die Frage auf, wie wird es uns im neuen Jahr ergehen? Was kommt da eigentlich auf uns zu alles? Bleiben wir gesund? Bleibt der Arbeitsplatz bestehen? Was müssen wir alles bezahlen? Reicht dann unser Einkommen? Aus dem öffentlichen Leben, da kennen wir solche Überlegungen ja auch. Und bei den Fernsehsendern laufen ja jedes Jahr so Jahresrückblicke, wie zum Beispiel Menschen 2019, bei denen unter anderem an Katastrophen und menschliches und politisches Geschehen erinnert wird. Es wird diskutiert, was nächstes Jahr aus der Wirtschaft wird. Was wird aus dem Handelskrieg mit den USA? Was wird nach dem Brexit aus Großbritannien? In welchem Maße schadet der Brexit unserer Wirtschaft? Wie viele Arbeitsplätze werden auch hier verloren gehen? Was wird aus dem Umbau der Energie- und Automobilindustrie? Wie lange dürfen wir unsere jetzigen Autos noch fahren und wie teuer wird das? Wie viele Fahrverbote in den Städten wird es noch geben und wer ist davon betroffen? Die Mieten in den Städten werden immer teurer. Es herrscht Wohnungsnot. Und es gibt immer mehr Menschen, die sich bei den Tafeln etwas zu essen holen müssen. Oder die aufgrund ihres geringen Einkommens bereits auf der Straße leben müssen. Das Fazit? Ja, unser Wohlstand hängt an einem seidenen Faden. Was wird aus der steigenden Terrorgefahr, die von einem fanatisierten Islam ausgeht, wenn jetzt in Syrien und im Irak der IS wieder neu erstarkt? Was wird aus dem Krieg in Syrien, in Jemen und in Libyen? Gibt es eine Einigung im Atomstreit mit dem Iran oder wieder einen neuen Krieg? Was wird aus dem Krieg in der Ostukraine und dem neuen Kalten Krieg zwischen Russland und den westlichen Staaten? Werden die Ebola-Seuche und der Hunger auf der Welt besiegt? Breitet sich der Coronavirus weiter aus, auch hier in Europa? Wird der Flüchtlingsstrom nach Europa wieder ansteigen? Bleibt die politische Lage in unserem Land stabil oder gibt es Unruhen? Die Welt ist ein einziges Pulverfass. Und jedes Jahr wird uns versprochen, dass alles besser wird. Aber die Welt taumelt weiter dem Abgrund entgegen. Viele von uns kennen ja sicherlich den Sänger Udo Jürgens, der ist vor 5 Jahren, kurz vor Weihnachten im Jahr 2014, also verstorben. Und er hat im Jahr 1970, also 25 Jahre nach dem Krieg, ein Lied gesungen, für das er durch die Presse vielen Anfeindungen ausgesetzt war. Ich lese das mal vor. Dies sang er vor 50 Jahren. Lieb Vaterland, du hast nach bösen Stunden aus dunkler Tiefe einen neuen Weg gefunden. Ich liebe dich, das heißt, ich hab dich gern, wie einen würdevollen, etwas müden alten Herrn. Ich kann dich nicht aus heißem Herzen lieben, zu viel bist du noch schuldig uns geblieben. Die Freiheit, die du allen gleich verhießen, die dürfen Auserwählte nur genießen. Lieb Vaterland, magst ruhig sein, die Großen zäunen Wald und Ufer ein, und Kinder spielen am Straßenrand, lieb Vaterland. Lieb Vaterland, wofür soll ich dir danken? Für die Versicherungspaläste oder Banken? Und für Kasernen, für die teure Wehr, wo 1000 Schulen fehlen, tausend Lehrer und noch mehr. Konzerne dürfen maßlos sich entfalten, im Dunkeln stehen die Schwachen und die Alten. Für Krankenhäuser fehlen dir Millionen, doch unsere Spielcasinos scheinen sich zu lohnen. Lieb Vaterland, magst ruhig sein, die Großen zäunen ihren Wohlstand ein. Die Armen warten mit leerer Hand, lieb Vaterland. Lieb Vaterland, wofür soll ich dich preisen? Es kommt ein Tag, da zählt ein Mann zum alten Eisen. Wenn er noch schaffen will, du stellst ihn kalt. Doch für die Aufsichtsräte sind auch Greise nicht zu alt. Die alten Bärte rauschen wieder mächtig, doch junge Bärte sind dir höchst verdächtig. Das alte Gestern wird mit Macht beschworen, das neue Morgen, deine Jugend geht verloren. Lieb Vaterland, magst ruhig sein, doch schlafe nicht auf deinen Lorbeeren ein. Die Jugend wartet auf deine Hand, lieb Vaterland. Wie gesagt, dies sang er vor 50 Jahren und 1998, also 28 Jahre später, hat er einige Textzeilen noch einmal aktualisiert. Da heißt es dann, ich kann dich nicht aus heißem Herzen lieben, zu viel bist du noch schuldig uns geblieben, den Platz am Licht, den allen du verhießen, den dürfen Auserwählte nur genießen. Lieb Vaterland, magst ruhig sein, die Großen sperren ihre Herzen ein. Die Kleinen stehen wieder mal am Rand, lieb Vaterland. Tja, es hat sich wohl prinzipiell nicht viel geändert. Im Gegenteil. Eine menschenverachtende Ausbeutungswelle zieht um den Globus. Globalisierung genannt. Ja, und da ist ja noch das aktuelle Thema, der Klimawandel, die Klimakrise. Ist der Klimawandel menschengemacht oder nicht? Was meint ihr denn? Ruf mal einfach so zu. Menschengemacht, ja oder nein? Du sagst nein. Du sagst ja. Du sagst auch ja. Ja, gut. Darüber streitet man sich. Auch Christen sind da unterschiedlicher Ansicht. Ich möchte euch einmal etwas zu diesem Thema aus der Zeitschrift Topic, Informationen und Meinungen zum Zeitgeschehen aus biblischer Sicht, von dem Bruder Ulrich Skambrax vorlesen. Von Januar 2020. Mittlerweile sind es nicht nur die Teilnehmer der Fridays for Future Bewegung, die sich auf die Rettung des Weltklimas auf ihre Fahnen geschrieben haben. Auch der CVJM will sich als Klimaretter profilieren. Der internationale Dachverband rief die deutschen CVJMler auf, sich beim weltweiten Klimastreik am 20. September letzten Jahres einzubringen. Auch die Christians for Future, sowas gibt's auch schon, Christen für die Zukunft, wollen sich für die Rettung des Weltklimas einsetzen. Und das mit angeblich biblischen Argumenten. Auf der Plattform We Act, wir handeln, der Organisation Compact, können sich Interessierte einer Stellungnahme und Selbstverpflichtung anschließen. In dem Aufruf hieß es, schließt euch uns an, werdet zu denjenigen, die die Welt selbst retten, die Ärmel hochkrempeln, die sich nicht ablenken lassen. Aufgrund des biblischen Schöpfungsberichtes seien Christen verpflichtet, sich als achtsame Gärtnerinnen und Gärtner für die Bewahrung der Schöpfung sowie für die Erhaltung und Wiederherstellung einer lebensförderlichen Umwelt für alle Menschen, Tiere und Pflanzen einzusetzen. Doch stimmt das, was die frommen Klimaretter einfordern? Gibt es einen spezifischen biblischen Auftrag, das Klima zu retten und somit diesen Globus vor dem Untergang zu bewahren? Diesen Auftrag gibt es nicht. Den kann es auch gar nicht geben, denn nach dem biblischen Zeugnis wird dieser Globus final vergehen und durch eine neue Erde und einen neuen Himmel ersetzt werden. Wenn schon nicht der Globus und sein Klima zu retten sind, sollten Christen dann nicht wenigstens die Natur schützen und sie bewahren? Auch dieser spezifisch formulierte Auftrag findet sich für uns heutige in der Heiligen Schrift nicht. Die Bibelstelle, die bezüglich der Bewahrung der Schöpfung, die hört man ja immer wieder gerne, die immer herangezogen wird, steht im ersten Buch Mose, im zweiten Kapitel, Vers 15. Da heißt es: Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Es ging damals allein um den Garten Eden und nicht um eine weltweite Naturschöpfung, so wie wir sie heute kennen. Adam und Eva mussten ja die Städte, die sie bebauen und bewahren sollten, verlassen. Sie wurden wegen des Sündenfalls aus dem Garten Eden verstoßen. Die Folge dieser Entfernung aus dem Paradies war fürchterlich bis zum heutigen Tag. 1. Mose 3, Abvers 17. So sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren ein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Wie verheerend sich der Sündenfall auswirkt, zeigen auch Aussagen des Wortes Gottes zur Schöpfung selbst. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstigt. Römer 8, Abvers 20 war das. Bis zu welchem Augenblick? Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird, steht in Jesaja 65. Deshalb warten gläubige Christen mit der Schöpfung zusammen auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen dann Gerechtigkeit wohnt, in der dann Gerechtigkeit wohnt. Das können wir 2. Petrus 3 entnehmen. Jegliche Aktivitäten, diesen Planeten und sein Klima zu retten, werden letztendlich vergeblich sein. Dabei stellt sich die grundsätzliche Frage, ob der Mensch überhaupt in der Lage ist, nennenswerten Einfluss auf das große Weltklima zu nehmen. Die meisten Klimaforscher meinen ja, ohne jedoch schlüssige wissenschaftliche Beweise vorlegen zu können, dass der Mensch tatsächlich ganz alleine für den Klimawandel verantwortlich ist. Gleichwohl verändert sich das Klima, das merken wir alle, das sehen wir alle. Und das bestätigte schon 1958 die amerikanische Weltraumbehörde NASA. Sie stellte zum ersten Mal fest, dass Veränderungen der Sonnenbahn im Universum mit Veränderungen der axialen Neigung der Erde, also der Neigung der Erdachse, dafür verantwortlich sind, dass es auf der Erde wärmer oder kälter wird. Im Jahr 2000 veröffentlichte die NASA dann die sogenannte Milankovitch-Klimatheorie. Und der Astrophysiker Milankovitch erstellte ein umfassendes mathematisches Modell, nach dem die Oberflächentemperaturen der Erde auch für die Vergangenheit berechnet werden können. Fakt ist, das Klima hat sich auf diesem Erdball immer wieder verändert. Und die Milankovitch-Theorie wurde dann durch eine weitere Studie bestätigt, die die Wissenschaftszeitschrift Science veröffentlichte. Sie belegte, dass die Berechnungen des Astrophysikers exakt zu Veränderungen im Erdklima der vergangenen Menschheitsgeschichte passen. Die Theorie von Milankovitch übernahm dann auch die Nationale Akademie der Wissenschaft in den USA. Heutige Klimaforscher widersprechen Milankovitchs Theorie nicht, glauben aber, dass sie derzeitige Klimaveränderungen nicht erklären können. Wer verändert nun das Klima? Der Mensch oder Elemente wie die Sonne, die von Gott erschaffen wurde? Christen wissen, der eigentliche Ursprung des Klimas liegt bei Gott. Und er bestimmt es. Nahum 1, Abvers 3. Der Herr ist geduldig und von großer Kraft. Es ist der Herr, dessen Weg in Wetter und Sturm ist. Wolken sind Staub unter seinen Füßen. Er schilt das Meer und macht es trocken. Eine weitere Bibelstelle zum Klima. Jeremia 51, Vers 15 und 16. Er ist es, der die Erde gemacht hat durch seine Kraft, der den Erdkreis gegründet durch seine Weisheit und den Himmel ausgespannt durch seine Einsicht. Auf dessen Befehl sich die Menge des Wassers am Himmel ergießt, der Wolken aufsteigen lässt vom Ende der Erde, Blitze macht für den Regen und den Wind aus seinen Kammern herauslässt. Wenn sich das Klima auf dieser Erde negativ verändert, dann kann es natürliche Ursachen haben, aber eben auch direkt mit dem Eingreifen Gottes zu tun haben. Der Auslöser für das göttliche Eingreifen liegt dann tatsächlich beim Menschen. Somit kann man durchaus von einem menschengemachten Klimawandel sprechen. Ich lese aus Jesaja 24, Verse 1 bis 6, das Kapitel, das ist überschrieben, das kommende Weltgericht. Siehe, der Herr entleert die Erde und verheert sie und kehrt ihre Oberfläche um und zerstreut ihre Bewohner. Und wie dem Volk, so ergeht es dem Priester, wie dem Knecht, so seinem Herrn, wie der Magd, so ihrer Gebieterin, wie dem Käufer, so dem Verkäufer, wie dem Verleiher, so dem Borger, wie dem Schuldner, so seinem Gläubiger. Völlig ausgeleert wird die Erde und geplündert, denn der Herr hat dieses Wort geredet. Es vertrocknet, es welkt das Land. Es schmachtet, es welkt der Erdkreis, es schmachten die Hohen des Volkes im Land. Und die Erde ist entweiht worden unter ihren Bewohnern. Denn sie haben die Gesetze übertreten, die Ordnungen überschritten, also geändert, den ewigen Bund ungültig gemacht. Darum hat der Fluch die Erde verzehrt und es büßen, die auf ihr wohnen. Darum sind die Bewohner der Erde dahingeschwunden und wenig Menschen bleiben übrig. Ich möchte auch noch aus den Endzeitreden Jesu zitieren. Lukas 21, die Verse 9 bis 11 und Vers 33. Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht. Denn dies muss vorher geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich da. Dann sprach er zu ihnen, es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden große Erdbeben sein und an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen. Auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Und Vers 33, der Himmel und die Erde werden vergehen. Meine Worte aber werden nicht vergehen. Im Prinzip sind gläubige Christen die effektivsten Klimaretter. Mit Gottes Hilfe versuchen sie nämlich Sünder von ihrem Weg ins göttliche Verderben abzubringen, indem sie das Evangelium von Jesus Christus verkündigen. Wer die Empfehlungen Gottes aus seinem Wort, der Bibel, in seinem Leben umsetzt, der tut prinzipiell, siehe die Aussage im Buch Jesaja, auch etwas für das Weltklima. Doch angesichts der Tatsache, dass besonders im christlichen Abendland Gottes Gebote immer aggressiver, das erleben wir heute, mit Füßen getreten werden, wird sich nach biblischer Deutung das Klima vermutlich nicht verbessern. Die Christians for Future wollen die Welt selbst retten. Gut, man kann es versuchen. Doch der letzte Weltklimagipfel in Madrid, jetzt in 2019, hat eben erneut demonstriert, dass das nicht klappen wird. Es ist praktisch gescheitert. Es gab keine weltweite Einigung über Maßnahmen, die möglicherweise das Weltklima nachhaltig verbessern könnten. Ausgerechnet die zumeist jugendlichen Vertreter des Friday for Futures-Bewegung tragen enorm zur Belastung der Umwelt bei. Die meisten von Ihnen und von uns besitzen ein Smartphone. Und exakt mit diesen könnten Sie einen wichtigen Beitrag zur Klimaverbesserung erbringen, indem Sie es schlicht weniger in Betrieb nehmen. Wie der deutsche Stromversorger E.ON berichtet, werden durch Streaming-Plattformen wie YouTube und Netflix und andere Dienste weltweit pro Jahr 200 Milliarden Kilowattstunden an Strom verbraucht. 2018 hätten die Streaming-Plattformen ungefähr so viel Strom gefressen, wie alle Privathaushalte in Deutschland, Italien und Polen zusammen. Im Dezember 2019 hatte die Vizepräsidentin der EU-Kommission auf den hohen Energieverbrauch des Internets und die Folgen für den Klimawandel hingewiesen. die 51-jährige Politikerin, die in Brüssel für den Bereich Digitalisierung zuständig ist, wies darauf hin, dass die Rechenzentren, die das Internet am Laufen halten, Unmengen an Energie verbrauchen und somit das Klimaziel von 2015 so nicht zu erreichen ist. Für gläubige Christen sollte es selbstverständlich sein, alles zu würdigen, zu ehren und deswegen behutsam zu behandeln, was Gott geschaffen hat. Auch wenn der Bewahrungsauftrag genau genommen nur für den Garten Eden gilt. Wer aber beispielsweise die Themen Tier- und Naturschutz in der Bibel untersucht, könnte man auch jetzt mal machen, wird erstaunt sein, was Gottes Wort dazu zu sagen hat und auch einfordert, bis heute. Wir haben auch als Christen kein Recht, an der Zerstörung mitzuwirken. Schuldig werden wir dabei alle. Wenn wir unser Auto starten, vergiften wir schon Mensch und Tier. Darüber muss man sich im Klaren sein. Wir müssen uns auch überlegen, wie oft fliegen wir, was kaufen wir für ein Auto, wie viel verbraucht es. Ich denke, Christen müssen da auch ihren Beitrag leisten und da auch Gott ehren. Gott ist derjenige, der diese Welt beendet, nicht wir. Jesus weist jedoch in Matthäus 16, Vers 26 darauf hin, dass es noch etwas viel Größeres gibt als die Rettung des Globus mit allem, was auf ihm zu finden ist. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme doch Schaden an seiner Seele? Wie viel Seelenschaden können wir da heute schon feststellen? Einen wie immer auch gearteten Klimaschutz können viele Menschen. Aber mit Jesus Christus bekannt zu machen, der für Zeit und Ewigkeit rettet, das ist das alleinige Privileg der Christen. Und wir gehören zu den Menschen in Geroldstein, die sich zu Jesus Christus bekennen. Er ist der einzige Weg zu Gott, dem Vater und Schöpfer allen Lebens, von dem wir Menschen durch die Sünde getrennt sind. Doch Jesus Sterben am Kreuz und durch sein Auferstehen reicht Gott den Menschen die Hand zur Versöhnung, schenkt Vergebung der Schuld und ewiges Leben. Mit seinem Heiligen Geist lebt er in uns und will unser Leben gestalten. Und wir wollen den Menschen Gott zeigen und Gott vorstellen. Und wir haben es mit der Gemeinde in Gottesdiensten und vielfältigen Veranstaltungen, wie zum Beispiel Bibelkreistreffen, Gebetstreffen, Verteilen von Kalendern in der Fußgängerzone, bei der Taufe. Ja, selbst bei Beerdigungen im vergangenen Jahr haben wir immer wieder versucht, Menschen hier in Geroldstein und Umgebung das Evangelium zu verkündigen. Es ist schwer, in einer durch und durch egoistischen, konsumorientierten und fast ausschließlich am materiellen Wohl der Menschen interessierten Gesellschaft Umkehr zu predigen. Ich meine, wir sind ja schließlich alle positiv denkende Menschen, ne? Und das Wort Sünde, na, ist so negativ. Ich denke, so verkehrt sind wir doch gar nicht. Die meisten Menschen heute sind ja doch durchaus auch an ihrem seelischen Wohlergehen interessiert. Aber leider nur zu ihren eigenen Bedingungen und nicht zu den Bedingungen Gottes. So suchen sie ihr Heil in der Esoterik, in der Psychologie und in selbstgestrickten Religionen. In Johannes 3, Vers 36 heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Ja, vor Gott, da wiegt die Sünde schwer. Und deshalb sein Zorn. Und deshalb ist Umkehr vonnöten. Vielleicht haben wir uns schon so sehr an die Sünde gewöhnt, dass wir das nicht mehr so richtig verstehen können. In der Bibel ist vom Gericht Gottes ebenso deutlich die Rede wie von der Erlösung. Ohne Gericht wäre Erlösung eine Farce. Beides gehört zusammen. Und wie viele Christen sagen heute, ach, Alte Testament, interessiert mich, was war das denn für ein Gott? Wir haben doch heute einen anderen. Nee, er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Ist uns eigentlich klar, dass Menschen verloren gehen, wenn sie nicht umkehren und an den Sohn Gottes glauben? Es hat jemand über die Kirchen Folgendes gesagt. In einer Zeit, die sich ohne alle Scham der grenzenlosen Gier, Geiz ist geil und so weiter, dem Stolz und dem Eigenwillen verschrieben hat, plaudert die Kirche irgendwas von Gottes Güte, schweigt sich aber über sein Gericht vollkommen aus. Haben wir im vergangenen Jahr in unseren Veranstaltungen auch so von Gott geplaudert? Haben wir Gottes Liebe, Gottes Güte vorgestellt, aber Gottes Ernst und Gottes Zorn über die Sünde der Menschen verschwiegen? Haben wir zu Umkehr und Glauben an den Sohn Gottes aufgefordert? Ich denke, wir müssen uns den Ernst der Lage der Menschheit klar machen. Wenn Jesus wiederkommt, dann wird er als Richter erscheinen. Hüten wir uns davor, uns aus einzelnen Bibelworten und dem allgemeinen Zeitgeist einen lieben Gott zurechtzuzimmern. In Markus 3, Vers 35 lesen wir, dass Jesus sagt, wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Gott verlangt, dass die Menschen ihr Leben nach seinen Vorgaben ändern. Das verlangt er auch von uns. Ja, er verlangt noch nicht mehr und nicht weniger als ihr ganzes Leben, nämlich Nachfolge. Und das wollen heute viele nicht mehr. Wollen wir Christen das eigentlich noch? Ist uns Gott mit seinem Anspruch nicht auch oft genug lästig? Lebst du, wie du willst, oder fragst du nach Gottes Willen und nach seinen Geboten? Jesus an erster Stelle in unserem Leben? Naja. Und wir erleben heute in den Gemeinden auch Abfall vom Glauben und Untreue der Gemeinde gegenüber. Wir kämpfen alle darum, unsere vielen Interessen und ach so wichtige Termine mit den Ansprüchen Gottes an uns und mit unserem Auftrag zum Dienst und zur Mission in Einklang zu bringen. Wir haben ja keine Zeit. Ein unbekannter Verfasser hat unsere Lebenssituation wie folgt beschrieben. Wir haben größere Häuser, aber kleinere Familien. Wir haben mehr Bequemlichkeit, aber weniger Zeit. Wir haben mehr Wissen, aber weniger Urteilsvermögen. Wir haben mehr Experten, aber größere Probleme. Wir essen und trinken zu viel, lachen zu wenig. Wir fahren zu schnell und regen uns zu schnell auf. Wir sind abends zu lange auf, wir stehen morgens müde auf. Wir lesen zu wenig, wir sehen zu viel fern und beten zu selten. Wir haben unseren Besitz vervielfacht, aber unsere Werte reduziert. Wir wissen, wie man seinen Lebensunterhalt verdient, aber nicht mehr, wie man lebt. Wir haben dem Leben Jahre hinzugefügt, aber nicht den Jahren Leben. Weil wir so große Probleme mit unserem Glauben haben, nämlich dem Gehorsam gegenüber Gott, und weil wir sehen, dass die Menschen um uns herum keinen verbindlichen Glauben, denn der hätte ja Auswirkungen auf die Lebensführung, also keinen verbindlichen Glauben mehr haben wollen, stehen wir in der Gefahr, still und heimlich das Evangelium nach unserem Geschmack zu verändern. Da wird Jesus wie ein Konsumgut verkündigt. Du brauchst ihn auch noch zu allem, was du schon hast. Und du kriegst ihn umsonst. Brauchst nur Ja zu ihm zu sagen. Das Bekennen der Schuld, das Bereuen der Sünden und die Umkehr, die werden ganz gerne verschwiegen. Und über die Konsequenzen einer Ablehnung des Angebotes Gottes in Jesus Christus wird gar nicht mehr geredet. Denn dies wird als Drohung empfunden und ist den Menschen unserer Tage wahrhaftig nicht zuzumuten. Die Folge ist ein zum Glauben kommen ohne Umkehr und damit ohne Wiedergeburt. Oder es wird in den Gemeinden in zunehmendem Maße versucht, den Menschen das Evangelium schmackhaft zu machen. Durch Veranstaltungen, die den Menschen Spaß bereiten. Bei uns in Wuppertal-Kronenberg war eine Zeitungsseite immer mit Veranstaltungen der Kirchen und Freikirchen voll. Niemand wusste, wo er zuerst hingehen sollte. Und vieles diente einfach nur der Bespaßung. Ganz am Rande Gottes Sohn. Ich denke, mit viel Spaß können wir nicht zur Umkehr kommen. Die macht nämlich keinen Spaß. Am Heiligabend kann man in den Städten riesige Kolonnen an geparkten Fahrzeugen vor den evangelischen Kirchen sehen. Die Kirchen sind zur Christfestwoche oft bis auf den letzten Platz gefüllt. Das ganze Jahr über sind viele Gotteshäuser leer. Jesus als Konsumgut für eine feierliche Stimmung. Wir haben Gott als Gemeinde und als Einzelne für das vergangene Jahr, denke ich, viel zu danken. Er hat uns bewahrt und wir als Gemeinde existieren noch und als Einzelne auch. Er hat uns gut versorgt. Wir konnten uns in Freiheit versammeln. Er ist uns begegnet in den Gottesdiensten, im gemeinsamen Loben und in vielen Veranstaltungen. Und wir wollen als Gemeinde im Jahr 2020 Gottes Wort weiterhin den Menschen unverfälscht sagen. Auch wenn es so nicht mehr modern erscheint und sie es vielleicht so nicht haben wollen. Im Juni werden wir als Gemeinde ja die Ausstellung History im Rondell in Gerolstein veranstalten. Beten wir doch darum, dass die Ausstellung gelingt und dass vor allem Menschen zu Jesus finden. Und beten wir darum, dass das benötigte Geld für die Ausstellung zusammenkommt. Warum wir auf vielfältige Weise Gottes Wort auch in 2020 den Menschen nahebringen sollen, das hat jemand in einer Andacht so formuliert. Ich glaube, dass es außerhalb von Christus keine Wahrheit gibt, keinen Weg zu Gott, keinen Ausweg aus dem Dilemma unserer Welt. Ich glaube, dass alle religiösen, philosophischen und psychologischen Ansätze zur Lebensbewältigung Irrtum und Schein sind, sofern sie nicht Christus einbeziehen. Ich glaube, dass Christus die Antwort ist auf die bedrängenden Nöte der Völker wie Aids, Hunger und Gewalt. Ich glaube, dass eine Nation Auswege aus sozialen, wirtschaftlichen und strukturellen Krisen fände, wenn sie sich Christus zuwendete. Ich glaube, dass erst durch Christus das Schöne schön und das Gute gut wird. Ich glaube, dass nichts erstrebenswerter ist, als in Christus zu sein und ihn zu haben. Ich glaube, dass in Christus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Ich glaube an dich, meinen Gott, der du die Lösung aller Menschheitsfragen in dem Geheimnis verborgen hast, das Christus heißt. Und dass es dir gefällt, dieses Geheimnis zu offenbaren, wem du es offenbaren willst. Noch einmal Markus 3, Vers 35, da sagt Jesus, wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Was ist denn der Wille Gottes? Gott will, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben, dass wir gottesfürchtig sind. Das heißt, ihn achten in Ehrfurcht. Ihn fürchten, weil wir um seine Heiligkeit wissen und wissen, dass er der Richter der Welt ist. Dass wir keine anderen Götter neben ihm haben. Dass wir seinen Namen nicht missbrauchen. Dass wir den Sabbattag heilig halten, dem Herrn geweiht. Schwierig, wenn man das Geld liebt, keine Stille mehr kennt und ich-bezogen lebt. Er will, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst, dass wir Vater und Mutter ehren, dass wir nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nicht falsches Zeugnis reden gegen unseren Nächsten, dass wir seine Gebote halten, dass wir in seinem Wort lesen und dass wir seinem Wort gehorchen. Schwierig, wenn die sündigen Maßstäbe dieser Welt bei uns gelten, statt die Maßstäbe Gottes. Dass wir beten, dass wir Gemeinschaft untereinander haben, dass wir zusammen Abendmahl feiern, dass wir ihn bekennen vor den Menschen, dass wir dankbar sind und dass wir uns von der Welt lossagen, uns ihm ganz hingeben und dem Heiligen Geist Raum geben. Ich denke, da haben wir auch in 2020 sehr, sehr viel zu tun. Gott helfe uns. Amen.